NDR Kultur. Das Gespräch.
Es ist ganz maßgeblich dem Schlagzeuger Udo Dahmen zu verdanken, dass Popmusik in Deutschland Hochschulreife besitzt und das nun schon seit Jahrzehnten. 1983 wurde Udo Dahmen an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg Dozent des damals neu gegründeten Studiengangs Popularmusik. Was anfangs noch ein Modellversuch war, wurde, auch dank Udo Dahmen, im Laufe der Jahre so erfolgreich, dass Dahmen 2003 ins Gründungsteam der Popakademie in Mannheim berufen wurde, inzwischen die erfolgreichste deutsche Talentschmiede für Popmusik überhaupt. Zwei Jahrzehnte lang war Udo Dahmen an der Popakademie künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und Professor und gleichzeitig Vizepräsident des Deutschen Musikrats. Kürzlich ist Udo Dahmen, der in den 1970er Jahren als Schlagzeuger der Jazzrockband Kran bekannt wurde und später auch noch mit Musikern wie Achim Reichel, Sting, Lake, Nina Hagen, Inga Rumpf und vielen, vielen anderen zusammengearbeitet hat, 75 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat mein SWR-Kollege Markus Brock, den wohl besten Kenner deutscher Popmusik, getroffen und zunächst gefragt, ob es bei ihm ein Erweckungserlebnis gab, das ihn überhaupt zur Popmusik gebracht hat.
Ja, mehrere sogar. Und eins hat mit den Rolling Stones zu tun. Tatsächlich war ich ganz früher Rolling Stones-Fan, aber auch mit den Beatles. Das Revolver-Album war für mich tatsächlich entscheidend. Die Dinge vorher, ja, fand ich okay, aber dann mit Revolver war das für mich ein ganz klarer Ausblick auf das, was die Beatles ja dann auch in dieser zweiten Phase ausgemacht hat, dieser Entwicklung zum Psychedelic Rock und vor allen Dingen zum Konzept insgesamt, was dann mit Sgt. Peppers noch deutlicher eingelöst wurde.
Du hast ja aber erst mit 16 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Warum so spät? Oder hast du vorher schon auf allem rumgetrommelt, was irgendwie greifbar war?
Zum ersten Jahr. Ich habe auf allem rumgetrommelt. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da war Musik kein Beruf. Also auch nicht die Möglichkeit, sich darüber auszuleben. Auch die finanziellen Mittel waren auch nicht da. Aber mein Vater wollte mir zu meinem 16. Lebensjahr ein Moped kaufen. Aber ich wollte kein Moped, sondern Schlagzeug. Und das war der Augenblick. Und es gab in meiner Klasse einen Gitarristen, der unbedingt mit mir als Schlagzeuger eine Band machen wollte. Und das war mein Beginn im Grunde. Und es ging dann aber sehr, sehr schnell. Also innerhalb von 2-3 Jahren hatte ich meine erste Band, mit der wir dann unser erstes Album aufgenommen haben.
Wahnsinn.
Und für mich war das ganz normal, weil das war halt so in meinem Leben. Und ein Jahr später habe ich angefangen, Musik zu studieren. Das war anscheinend so mir nicht in die Wiege gelegt, aber doch irgendwie in mein Leben gelegt.
Du hast ganz ordentlich in Aachen und in Köln Schlagzeug studiert, ganz klassisch. Warum eigentlich? Eigentlich wolltest du doch Pop und Jazz machen, oder?
Ja, das war sowieso klar, dass ich das wollte, aber ich wollte mein Wissen vertiefen und da war eben die einzige Möglichkeit, klassische Musik zu studieren. Und das habe ich dann erstmal in meiner Heimatstadt gemacht und dann später in Köln, also bin nach Köln gewechselt, weil ich da eben die Unterfütterung gesehen habe. Und es hat mich in Aachen dann auch, mein Schlagzeuglehrer damals, Josef Offelder, war jemand, der mir gesagt hat, Udo, du spielst jetzt auch im Orchester. Also habe ich dann auch im städtischen Orchester Aushilfe gespielt. Das ging so Schlag auf Schlag. Und habe davon 2-3 Jahre ganz gut mein Studium finanzieren können und war aber parallel in Köln und habe dort bis zu Matthias Holtmann, der damals dort auch studiert hat, und Willi Ketzer und etliche andere später sehr bekannte Schlagzeuger oder Journalisten im weitesten Sinne, mit denen zusammen studiert in der Zeit. Wir waren alle in einem Semester.
Aber es war immer klar, Pop und Rock ist es und
Jazz. Absolut, auf alle Fälle und auch in der Zeit schon und habe mich dann auch ganz deutlich profiliert.
Ist dieses Studium vielleicht auch der Grund, warum du dich sehr früh schon für Ausbildung im Popbereich eingesetzt hast? Du bist ja 1983 schon Dozent für Popularmusik in Hamburg geworden. Hast du gesagt, das kann nicht sein, dass man klassisch studieren muss, wenn man fundiert Pop und Jazz machen will?
Auf alle Fälle. Also ich habe bei vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen, dass das ein Umweg ist, der nicht notwendig ist, weil viele Dinge die man in der Klassik braucht, braucht man in der Popmusik nicht unbedingt, sondern dafür muss man andere Qualitäten entwickeln. Das ist die eine Seite, und die andere Seite, und das war mir damals schon sehr klar, ist die, dass man natürlich auch Netzwerke aufbauen muss. Und darüber hinaus, da man ja immer als Freiberufler und Selbstständiger arbeitet, ein Wissen darüber, wie dieses Music-Business überhaupt funktioniert.
Bist du da durch offene Türen gegangen, als du gesagt hast, so, ich werde jetzt Dozent für Popularmusik, oder musstest du dir das erarbeiten?
Also das war nicht ganz so einfach. Ich kann aber sagen, in Hamburg an der Hochschule war damals Hermann Rauer der Präsident, der das sehr, sehr befördert hat und initiiert hat. Am Anfang hieß es ja noch Modellversuch Popularmusik. Um zu zeigen, dass wir in so einem Versuchszusammenhang sind, um zu ergründen, ob das funktionieren kann. Und wir wussten natürlich, die es gemacht haben, dass es funktionieren kann. Meine Vorgeschichte war, dass ich bereits mehrere Jahre vorher, also 3 Jahre im Grunde in Hamburg, eine private Schlagzeugschule gegründet habe mit 2 Freunden, die wir dann weit aufgebaut haben, die sehr erfolgreich war. Und ich gleichzeitig in Hamburg auch in einer Band gespielt habe, vorher die Känguru hieß in der Zeit als Studiomusiker in Hamburg. Und die Musiker waren enge Freunde von mir und wir wussten gegenseitig, wie gut wir sind und dass wir das zusammen machen können. Das war Peter Weihe und Anselm Kluge damals. Und wir waren dann zu dritt auch die Antreiber, was den Modellversuch und später dann den Popkurs, so heißt es ja landläufig, an der Hochschule für Musik anbetrifft.
Aber damals hattest du noch nicht irgendwie im Hinterkopf, das wird mal mein Hauptberuf, andere auszubilden. Da warst du noch vor allem Musiker in vielen Bands und Studiomusiker.
Sehr absolut, absolut. Gleichzeitig habe ich damals aber schon Konzept geschrieben. Das war so ein 5-Pager, wie man sowas machen könnte, weil mir das so am Herzen lag. Aber parallel dazu war ich natürlich vor allen Dingen als Musiker, auch als Studiomusiker unterwegs. Und ich habe halt in den 80er Jahren wahnsinnig viel unterschiedliche Dinge aufgenommen. Und in der Zeit auch darüber hinaus als Studiomusiker viel neue Welle. Von den Sachen habe ich etliche Dinge gespielt. Fräulein Menke zum Beispiel, alles. Oder Knutschfleck, Ixi, hat man vielleicht noch so ein, ja. Die Sachen habe ich alle gespielt und viele, viele andere Sachen in der Zeit. Und damals hat man das ja noch live gespielt. Und gleichzeitig war ich aber auch auf Tour mit unterschiedlichen Musikern. Die Namen sind ja bekannt, aber auch mit Georg Danzer, mit dem ich in seiner letzten Band die Ehre hatte, auch auf Tour zu sein.
Du warst wahrscheinlich in dieser Zeit oder zumindest in diesen Jahren so viel unterwegs als Musiker, du hattest eine ganze Weile gar keine Wohnung, weil du sowieso nur auf Tour warst.
Ja, das ist richtig. Also ich kann das so sagen, 78 habe ich die Baseballtour gespielt, dann parallel dazu war ich in Hamburg und habe dort damals mit Carsten Bohn, der Schlagzeuger von Frumpy und so weiter, der hatte eine eigene Band und ich habe in der Band gespielt, das war der Grund, warum ich nach Hamburg kam. Und gleichzeitig mit Känguru, also mehrere Bands in Hamburg, und habe dann noch mit einer norwegischen Band eine Europatour gespielt, Rufus, also auch so eine Jazz-Rock-Band. Ja. Und in der Zeit brauchte ich keine Wohnung, weil ich habe dann immer hier und da mal in der Wohngemeinschaft gewohnt, also quasi so Couchsurfing, und war dann aber schon wieder unterwegs und parallel mit Känguru und mit Rufus eine Tour gespielt. Das war Wahnsinn. Ich bin immer hin und her gefahren durch ganz Europa. Das habe ich mir dann geschworen, das mache ich nicht nochmal so.
War das zu anstrengend? Also selbst als junger Mann hast du gesagt, irgendwann, na, das reicht jetzt.
Ja, ich bin ja dann mit meinem eigenen Auto immer hin und her gefahren. Und bei Rufus war es dann so, nachdem ich da eingestiegen bin, war der deutsche Schlagzeuger in der Band und wir spielten in Hannover. Ausverkauftes Konzert. Und dann sagten die Norweger zu mir, ja, du kannst doch mal eine Ansage machen irgendwie dabei. Und dann habe ich das gemacht und die Leute haben es gefeiert. Und dann musste ich immer alle Ansagen machen. Und das wurde mir dann zu anstrengend insgesamt. Also nicht nur die Rumfahrerei, aber ich bin manchmal auch für einen Gig 800 Kilometer gefahren. Wahnsinn. Und dann am Abend in Genf zu spielen und am nächsten Tag aber schon wieder in Hamburg zu sein. Also das war schon sehr aufwendig.
Also du warst als Drummer damals schon international unterwegs. Pop war in dieser Zeit, bis auf Kraftwerk und die Scorpions und vielleicht noch ein paar andere Ausnahmen, eigentlich nur was für den deutschen Markt. Wie siehst du die Entwicklung des deutschen Pops heute? Es ist ja immer noch eher deutscher Markt, aber ich habe das Gefühl, er ist international konkurrenzfähig geworden, was damals eigentlich nicht war.
Absolut. Also ja, die Scorpions waren ja international, Kraftwerk hast du auch genannt. Also und es gab Nena und so weiter und Nina Hagen und so weiter. Also speziell in den 80er Jahren hat sich ja sehr viel entwickelt. In der Tat war vieles aber deutschsprachig, auch in den 80ern durch NDW. Und erst ab den 90er Jahren und vor allen Dingen jetzt in den 2000er, 2010er Jahren hat sich etwas entwickelt, was vorher undenkbar war. Also, dass Musiker international bestehen können, das liegt, glaube ich, daran, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr gute Entwicklung haben. Dazu gehört dann auch die Ausbildung durchaus. Und die andere Seite ist wirklich, dass wir heutzutage eben auch so gute Bands haben und so gute Musikerinnen und Musiker, dass sie auch aus einem großen Feld kommen, das früher auch nicht bestanden hat in dieser Form, wie es heute besteht, meint eben viele Clubs vor Ort und so weiter. Im Moment leiden wir darunter, dass viele Clubs sterben, aber wir haben auch einen unglaublichen Auftrieb gesehen seit den 80er Jahren an Clubs und was alles entstanden ist, auch mit deutscher Musik.
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass wahrscheinlich niemand so einen Einfluss auf die deutsche Popmusik der letzten Jahrzehnte hatte wie du. Und das kam natürlich ganz stark dann durch die Popakademie, die du mit gegründet hast und wo du eben schon die Idee entwickelt hast, auf ein paar Seiten, wie das gehen kann. Wie kam es dann dazu?
Ja, das war wirklich so. Seit den 80er Jahren habe ich mir darüber sehr viel Gedanken gemacht, habe dann auch in den 80ern eine große Musikschule in Hamburg gründen dürfen und begleiten dürfen. Über mehrere Jahre, das war ein Pilotprojekt, wo wir 450 Schüler für Popmusik ausschließlich hatten. Und dann im Nachgang aus den Erfahrungen, die da entstanden sind, unter anderem dann auch in einer Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl, ein kleiner Studiengang für Popmusik, den wir begleiten konnten und wo ich auch ein Teil davon war, über 9 Jahre. Und in dieser Zeit entstand in Baden-Württemberg die Rockstiftung Baden-Württemberg. Und mit den Erfahrungen, die ich mitbringen konnte, hat man mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, da als Coach dabei zu sein und das Konzept auf eine gewisse Weise mitzuentwickeln. Erstmal für die Rockstiftung. Und daraus ist der Bandpool entstanden, der bis heute auch Teil der Popakademie ist, als Talentplattform für junge Bands, für sehr interessierte junge Bands. Und im zweiten Schritt dann entstand die Popakademie vor dem glücklichen Hintergrund, dass Politik sowohl im Land als auch in der Stadt Mannheim sich sehr dafür eingesetzt hat, das entstehen zu lassen. Und natürlich auch die Situation in Mannheim selbst, die damals mit Xavier Naido und den Söhnen Mannheims also eine Band hatten, die wirklich ganz nach vorne geht. Oder genauso, dass viele wissen das ja nicht, die Grönemeyer Band kommen so alle weitestgehend aus dem Mannheimer Umfeld. Ja. Und Edo Zanki und so weiter. Das ist eigentlich alles der Großraum so zwischen Mannheim und Karlsruhe oder auch Richtung Frankfurt, in der wahnsinnig viele tolle Musiker zu Hause sind.
Du warst ja auch 22 Jahre lang Vizepräsident des Deutschen Musikrats. Das ist der weltweit größte Dachverband der Musikkultur. Rund 17 Millionen musikmachende Menschen in Deutschland werden durch diesen Verband vertreten. Warum ist Musikpolitik wichtig? Eben für solche Sachen wie die Popakademie oder hat das noch viele andere Facetten?
Es hat natürlich ganz viele unterschiedliche Facetten. Musik ist ja so vielfältig, so viele unterschiedliche Genres und Stile, die alle eine Rolle spielen. Ich war 22 Jahre Vizepräsident. Ich habe das Amt jetzt im letzten Herbst abgegeben. Aber dort haben wir eben über ganz, ganz viele Dinge beschlossen. A, in der Politik immer wieder Stimme zu erheben. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil unserer demokratischen Entwicklung, unseres demokratischen Zusammenlebens und darüber hinaus aber auch ein Kulturträger, der par excellence für alles steht, was Menschen bewegt. Weil Musik ist die Kulturform, die direkt Emotionen anspricht und auch unabhängig von der Musikrichtung.
Gehen wir zurück zur Popakademie, denn das muss man vielleicht nochmal erklären. Die Idee der Popakademie ist eben nicht nur, Musiker an ihren Instrumenten und Musikerinnen besser zu machen, sondern auch das Ganze, was damit zusammenhängt, das ganze Musikbusiness abzubilden. Und auch da ist die Popakademie extrem erfolgreich. Ich kann da ja Musikbusiness, Popmusikdesign, Music and Creative Industries studieren, aber eben auch Pop und Global Music. Das heißt, du hattest immer das Gesamtpaket im Blick.
Ja, und da war ich nicht der Einzige. Wir waren ja mehrere Leute. Dirk Metzger gehörte dazu als erster Co-Geschäftsführer. Wir waren ja Doppelspitze. Und wir haben von Anfang an gesehen, A, das Musikbusiness ist Teil dieses Zusammenhangs. Musiker brauchen eine Plattform, ein Umfeld, in dem sie sich nicht nur musikalisch, sondern auch marketingseitig oder im Verständnis dieser Musikbranche entwickeln können. Und das Netzwerk ist entscheidend. Das Netzwerk unter Kreativen, aber auch das Netzwerk in die Musikindustrie und vor allen Dingen mit den Mitstudierenden, die dann auch im jeweils anderen Bereich studieren und sich gegenseitig kennenzulernen. Und es ist so, dass, wenn man jetzt rückblickend betrachtet, viele der Absolvierenden im Musikbusiness sind heute CEOs großer Plattenfirmen. Und die, die mit ihnen gemeinsam studiert haben, haben natürlich auch einen direkten Draht als Musikerinnen und Musiker zu den Leuten. Und das Musikbusiness hat sich eben auch dann doch sehr viel partnerschaftlicher entwickelt, als das ursprünglich mal war, also hierarchisch, sondern heute spricht man auf Augenhöhe miteinander und weiß das auch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass uns immer wichtig war, dass eben ganz unterschiedliche neue Musikeinflüsse in einer Akademie auch eine Rolle spielen dürfen und müssen. Und das heißt, der kreative Anteil ist extrem hoch auf der einen Seite und der wissenschaftliche Anteil auf der anderen Seite auch. Der kreative Anteil bedeutet, dass alle Musikerinnen und Musiker vom ersten Tag an ausschließlich ihre eigene Musik machen. Es wird nichts nachgespielt. Mhm. Dieses kreative Moment ist entscheidend dafür, dass auch neue Dinge entstehen, weil die Pop Akademie ist keine Ausbildungsstätte für Top 40 Musiker. Das können die sowieso, die in der Pop Akademie dabei sind. Das Entscheidende ist, dass neue Dinge entstehen und dass die auf allen Ebenen entstehen. Deswegen auch Global Music als ein Teil, deswegen eben auch das Producing als wesentlicher Bestandteil heute und das Songwriting und natürlich die Instrumentalistenfähigkeiten, die dann auch dazu gehören.
Wenn ich dein Gesicht jetzt sehe, das die Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen können, du strahlst dabei. Also die Begeisterung ist immer noch spürbar. Und ich habe dich vor vielen Jahren mal erlebt mit einer Band der Popakademie, wo du die begleitet hast nach Berlin zu einem Event, wo die gespielt haben. Und du bist abgegangen wie der größte Fan. Und das habe ich auch von vielen, die dort studiert haben, immer wieder gehört. Ja, der Udo, der hat uns supportet und unterstützt und war begeistert. Und das heißt, du warst da immer mit Leib und Seele dabei und bist es noch.
Das ist so. Also ich bin neugierig. Ich möchte auch neue Sachen hören. Und wenn ich was Originelles erfahre durch einzelne Musikerinnen und Musiker, die dabei sind oder die dann eine Band gründen in dem Zusammenhang oder Songwriting-Team, Producing-Teams, dann ist das für mich Grund, das zu supporten, sie zu unterstützen, wo ich das kann und ihnen auch irgendwie das Gefühl zu geben, dass das, was sie tun, wichtig ist.
Nun hat sich aber auch in den Jahrzehnten die Popmusik ja nicht nur zum Vorteil entwickelt. Also früher wurde viel experimentiert. Die Plattenfirmen haben den Bands 3, 4 Alben Zeit gegeben, um sich zu entwickeln, um Erfolg zu haben. Und heute dominiert das Streaming. Und du musst in den ersten Sekunden einen Titel so knallen lassen, dass die Leute ihn weiterhören, denn sonst gibt es keine Kohle für den Stream. Deswegen hat sich die Popmusik massiv verändert. Wie findest du diese Entwicklung? Es gibt ja mittlerweile diese Songwriting-Camps, wo zig Leute zusammengesperrt werden und dann hittaugliche Songs schreiben müssen.
Ja, das sind immer zwei Perspektiven, die man dabei sehen muss. Die wichtigste Perspektive ist die Kreativität und das Motiv, warum ich Musik mache, warum ich Kunst generell mache. Und das ist nicht das Motiv, Geld damit zu verdienen, sondern mich zu äußern, mich auszuleben und gegenüber anderen zu kommunizieren, in dem, was meine Gedanken, meine Gefühle, mein Erleben ist. Das ist der wesentliche Grund. Der zweite Grund ist dann sicher zu versuchen, das auch auf eine Plattform zu bringen, egal welche Art, um Reichweite zu erzielen, um Sichtbarkeit herzustellen und so weiter. Das ist aber der zweite Schritt. Das sehe ich bei den jungen Musikern. Davon bin ich immer wieder begeistert, weil das war auch der Anlass, warum ich Musik gemacht habe. Ich wollte nicht Star werden und ich wollte auch nicht im ersten Schritt Geld damit verdienen, sondern mich ausleben in dem, was ich da tue. Und das Schwierige in der jetzigen Zeit ist natürlich, dass das, was wir alle geglaubt haben, dass Streaming dann irgendwann zur Demokratisierung von Musik beiträgt. Ja, theoretisch ja, aber in der Praxis eben nicht, sondern es ist dort auch wieder so, dass eben die Gelder sich durch die Art der Systeme, wie Geld verteilt wird, wie kleinen Stellen, nämlich bei denen, die sowieso schon sehr viel haben, dann konzentrieren und für die vielen anderen bleibt zu wenig übrig. Da wird es darauf ankommen, in Zukunft rechtliche Rahmenbedingungen herzustellen, die das anders macht und wo man eben von dem Pro-Rata-Modell, also was jetzt Spotify und die anderen Streaming-Plattformen anbetrifft, wegkommt und eben Pro Artist ausschüttet, zum Beispiel. Aber jetzt, da sind wir bei der Musikpolitik und möglicherweise wieder beim Deutschen Musikrat und der Lobby. Ich sehe das durchaus mit Bedenken. Also es ist schwierig. Gleichzeitig ist es auch da wieder so, dass die Künstlerinnen und Künstler Wege finden müssen, wie sie dann in der Lage sind, trotzdem ihre Musik an den Mann zu bringen und für sich selber auch ihre Musik machen zu können. Das gilt erweitert für KI in Zukunft, weil wir dort ganz viele Dinge erleben werden, die auch das, was jetzt noch als Handwerk, nämlich Songwriting und so weiter, darstellt und wo viele Menschen von leben, in der Filmmusik, aber auch im Mainstream-Pop-Zusammenhang, dass das von KI-Agenten ersetzt werden wird oder jetzt schon ersetzt wird.
Das ist ja beängstigend, was KI alles kann. Absolut. Also die machen ja tolle Songs.
Ja, auf der anderen Seite ist es so, dass bis dato zumindest nur das ja gemacht werden kann von KI, was es schon gibt und nicht das, was es noch nicht gibt. Und ich glaube, dass da ein gewisses dekonstruktivistisches Moment, was ja jeder Kreativität zu eigen ist, eine Rolle spielen wird. Und es gibt ja Bands mittlerweile, Engin de Poitrine, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, eine Band, die ich feiere im Moment, die im Dezember mit 4 Titeln, glaube ich, im Fernsehen war in Seattle und das weltweit mittlerweile eine Riesennummer ist und die was natürlich auch übers Internet gekommen ist, aber auf keiner Weise über Plattenfirma, über den KI-Zusammenhang. Und es gibt unter ganz jungen Leuten mittlerweile wirklich eine Gegenbewegung. Leute, die sich genau diesem Zusammenhang nicht mehr stellen wollen. Darauf setze ich. Ich glaube, das ist die Zukunft für kreatives Musikmachen.
Das heißt, es würde dann eigentlich heißen, dass Popmusik auch endlich wieder ungewöhnlicher wird und mehr überrascht, weil den Standard kann die KI abliefern. Das ist ja eigentlich, wäre ja positiv, wenn es so käme. Denn ich höre ganz oft in hochgelobte Platten von Superstars rein. Taylor Swift, Rihanna, Dua Lipa. Da war ich immer maßlos enttäuscht, weil da habe ich bei allem gedacht, habe ich schon gehört und zwar x-mal so gehört. Ist jetzt okay, aber ist eigentlich viel zu glatt und viel zu etabliert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bis auf Billie Eilish ist eigentlich das meiste, was so bei den ganz großen Namen abläuft, doch eher sehr konventionell.
In der Tat ist es so, dass viele Dinge glatt gebügelt werden und dass eben moderne Produktionsformen all dieses möglich machen. Wenn ich jetzt das beziehe auf einen Educational-Zusammenhang, heißt das, ich muss das kennen und ich muss es können. Gleichzeitig muss ich es aber auch kennen und können, um die Lücken zu erfahren und zu wissen, wo ich selber stehe, wenn ich eben mich genau diesem nicht anschließen möchte und nicht ein Teil dieser Mainstream-Produktionszusammenhänge sein möchte, sondern meine eigene Musik machen möchte. Oder möglicherweise beides. Und das ist nach meiner Meinung für die Zukunft entscheidend, diese Lücke zu finden und diese Lücke auch zu sehen. Und die Lücken gibt es nach meiner Meinung zuhauf. Und gleichzeitig sich auch der Möglichkeiten von KI zu bedienen und auch der daraus entstehenden neuen Formen von Kommunikation, weil auch das ändert sich ja dadurch. Und in der Tat, ja, das sehr glatt gebügelte Mainstream-Wesen, was wir kennen, ist sicher für neue Entwicklungen nicht interessant. Mein eigener Slogan, die Avantgarde von heute ist der Mainstream von morgen, gilt nach wie vor. Es kommt nicht aus dem Mainstream, der Mainstream alleine. Ja, auch das kommt, aber dann sind wir eigentlich nicht besser als die Schlager der 60er Jahre, sondern wir brauchen immer wieder die Anregung und den wichtigen Impuls aus der Avantgarde-Szene.
Ich habe jetzt, als ich die Superstars genannt habe, und das war eigentlich Zufall, nur Frauen genannt. Gibt es eigentlich noch den Gender Gap in der Popmusik oder ist das mittlerweile Geschichte? Sind die Frauen genauso stark vertreten wie die Männer?
Also ich sehe eine ganz erheblich positive Entwicklung. Es sind immer mehr Frauen da. Nach wie vor gibt es den Gender Gap an vielen, vielen Stellen und in vielen Zusammenhängen. Daran müssen wir arbeiten. Nach wie vor muss Gleichberechtigung auf allen Ebenen hergestellt werden, vor allen Dingen auch auf der Bezahlseite. Aber auch was Spitzenpositionen anbetrifft auf unterschiedlichen Ebenen. Das gilt für die Musikindustrie auch. Es ist vieles viel besser als noch vor 10 Jahren. In der Tat, da ändern sich Dinge und auf vielen Ebenen. Ich sehe gleichzeitig auch eine unglaubliche Power bei den Frauen, die eigentlich genau in diesem Pop-Bereich auch sich emanzipiert haben, sowohl auf internationaler Ebene, auch mainstreamseitig, aber auch darüber hinaus. Und das sehe ich in der Pop-Akademie auch ganz deutlich.
Was würdest du denn einem jungen Menschen raten, der oder die unbedingt Popmusik machen will, so wie du das wolltest und ich Anfang der 80er Jahre auch? Was würdest du denen sagen? Geh an die Popakademie oder was sollen die tun?
Das ist ja ein mögliches Tor, durch das man gehen kann. Es gibt aber viele, viele andere. Mittlerweile gibt es nicht nur die Popakademie, sondern weitere Möglichkeiten, sich auszubilden. Jeder kann aber auch für sich selbst entscheiden, das selbst zu machen. Auch ich musste weitgehend die Dinge selbst in die Hand nehmen damals. Ich habe in meinen wichtigsten Zeiten als Schlagzeuger dann auch bis zu 12 Stunden am Tag geübt. Das war aber meine Entscheidung. Und diese Entscheidung bleibt dir immer selbst vorbehalten, egal wo und wie du studierst. Aber dies zu beschleunigen, das ist gut, an eine Hochschule zu gehen, in einen Zusammenhang, wo die Vernetzung sehr hoch ist, wo ich viele Leute kennenlernen kann, Teams zusammenstellen kann, Bands zusammenbauen kann, mit denen ich dann auch erfolgreich werden kann und möglicherweise auch im Musikbusiness Fuß fassen kann.
Der Schlagzeuger und Popakademiker Udo Dahmen war das im Gespräch mit Markus Brock.
MDR Kultur.